ARD.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung. Sie ist der wichtigste Gegner für uns in diesem Wahlkampf,
sagt Friedrich Merz am Montag auf dem CDU-Parteitag über die AfD und versucht damit eine Debatte zu beenden, die er selbst ausgelöst hat. Hi, hier ist Linda Zervakis und ihr hört Berlin Code, euren Politikentschlüsselungspodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Eine Woche ist es her, dass im Bundestag ein Antrag der Union mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit fand. Tausende hat das auf die Straße getrieben. Doch hat sich dadurch auch die Stimmung im Land geändert? Beim Blick auf die Umfragen könnte man denken, trotz all der Aufregung hat sich nichts getan. Oder etwa doch? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Und wir wollen auch auf zwei Parteien blicken, die davon ganz unterschiedlich beeinflusst werden. Zum einen ist das die FDP, die Probleme hat, sich mit ihrem Wirtschaftswahlkampf durchzusetzen, und die Linke, die plötzlich wieder da ist. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern diesmal mit der ARD-Korrespondentin Kerstin Palzer und dem ARD-Korrespondentin Martin Polanski. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben eben den Ton von Friedrich Merz am Anfang gehört. Was meint ihr? Ist es ihm gelungen, das Thema AfD auf dem CDU-Parteitag beiseite zu räumen?
Also ich glaube, da kann man nicht klar mit Ja oder Nein antworten. Also bei seinen Anhängern eher schon. Also man hörte ja schon an dem betreffenden Tag im Bundestag, dass es da großen Applaus in der Fraktion gab und jetzt auch beim Parteitag. Aber bei der Gesamtbevölkerung, und auf die kommt es ja am 23. Februar an, da sind eben die Meinungen klar geteilt. Also insgesamt hat Merz ganz wenig zugelegt, immerhin plus eins. Das hatten sich die Anhängerinnen und Anhänger von SPD und Grüne sicherlich anders vorgestellt, weil sie ja irgendwie das Gefühl hatten, wow, jetzt gibt es hier diesen Wahnsinnsruck zur SPD und zum Kanzler. Das ist nicht passiert, sondern im Gegenteil, es gab einen kleinen Zuwachs an Beliebtheit. Aber entscheidender finde ich, dass 44% der Menschen in Deutschland sagen, man kann diesem Merz jetzt trauen, was die AfD angeht. Und 43%, also nahezu genauso viele, sagen, nee, man kann dem nicht trauen. Insofern habe ich das Gefühl, er hat es nicht abgeräumt, er hat nur polarisiert.
Genau, du hast gerade Zahlen genannt. Das sind die aktuellen Zahlen, die jetzt am Donnerstag rausgekommen sind. Das ist der neue ARD-Deutschland-Trend.
Und der Deutschland-Trend zeigt aber eben auch, dass die Unionsanhänger offenbar da nochmal eine deutlich positivere Haltung zu haben. Zu dem Vorgehen von Friedrich Merz, dass eben 61% sagen, eine Einbringung von eigenen Gesetzen, auch wenn diese nur mit der AfD verabschiedet werden können, das sei in Ordnung aus Sicht der Unionsanhänger. Und es gab ja die Befürchtung oder die Erwartung auch bei vielen, dass so diese Merkel-Wähler, die Merkel-Unionswähler, dass die jetzt massenhaft dann abwandern. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also insbesondere finde ich auch interessant, dass es eben in diesem Deutschland-Trend keinen Zuwachs gibt für SPD und Grüne. Das war ja die große Hoffnung im Grunde genommen, dass die jetzt zulegen, auch durch die Demonstrationen, Brandmauern-Diskussionen. Und das scheint sich ja nicht zu erfüllen.
Ja, wir können ja nochmal genau auf die ganzen Zahlen gucken. Also die Union würde jetzt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, 31% bekommen, die AfD liegt bei 21%, SPD 15, Grüne 14, die Linke hätte 5, BSW und FDP 4%. Hat euch daran irgendwas überrascht?
Also, da ich besonders mich mit der Linken befasse, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass die Linke sich jetzt tatsächlich so einpendelt auf 5. Das würde bedeuten, sie könnte in den neuen Bundestag wieder einziehen. Und da muss man ganz klar sagen, da haben wir Ende letzten Jahres, und das ist ja nicht so lange her, wirklich echt alle nicht dran geglaubt. Ich glaube, die Linke selber hat nicht dran geglaubt. Und das ist jetzt irgendwie so ein Revival von links außen, das mich schon tatsächlich überrascht hat.
Da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein.
Mich überrascht eher, dass es keine größeren Verschiebungen gegeben hat. Also wir stehen ja kurz vor der Bundestagswahl. Man könnte ja erwarten, dass sich viele jetzt auch wirklich Gedanken machen, wen wähle ich, und sich dadurch dann auch die Umfragen deutlich verschieben. Das ist ja offenbar jetzt bislang nicht passiert. Es gibt da leichte Verschiebungen, eine leichte Tendenz, aus der man vielleicht rauslesen könnte. Also für die Union hat es vielleicht eher eingezahlt, das Thema. SPD und Grüne kommen mit ihren Erwartungen da jetzt, die werden in dem Umfang nicht erfüllt. Aber letztendlich sind das ja eben nicht diese ganz großen Verschiebungen. Und das finde ich schon auch interessant, dass sich das nach wie vor, dass wie festgemauert im Augenblick diese Zahlen ja seit vielen Monaten noch da liegen.
Ja, also da möchte ich nochmal einsteigen. Also wir haben das ja hier wirklich erlebt. Ich war drüben im Bundestag und das politische Berlin flimmerte. Ja, die Leute waren aufgeregt, rannten über die Gänge. Wir haben Sondersendungen gemacht. Und da hat Martin völlig recht. Und jetzt guckt man auf die Ergebnisse und es hat sich gar nicht besonders viel geändert. Ne? Also da hat man schon mal wieder so dieses Gefühl, hier im politischen Berlin dampft der Kessel und in der großen, breiten Republik sagen die Leute, ja, nö.
Ja, aber genau das ist ja spannend. Also hat sich in der Berichterstattung, haben sich quasi die Medien da irgendwie auf ein falsches Pferd gesetzt? Weil eigentlich hatte man ja das Gefühl, dass in vielen Kommentaren in Online- und Printmedien sowie auch im Rundfunk, da wurde Merz scharf kritisiert. Sein Vorgehen wurde als inhaltlicher wie strategischer Fehler gesehen. Und jetzt denkt man so, ja, aber in der Bevölkerung kommt das irgendwie gut an. Also
ich glaube, es ist eine Fokussierung auf die Sachthemen. Die Leute sind vielleicht tatsächlich nicht so daran interessiert, was wir vielleicht Stilfrage nennen würden. Also Mützenich sprach vom Tor zur Hölle, was ich auch übertrieben fand, wenn man auf das geguckt hat, was da eben im Bundestag passiert ist. Aber wir gucken natürlich schon drauf, hey, er hat immer diese Brandmauer zur AfD ganz hoch gehalten und jetzt stimmt er ohne Not mit der AfD ab.
Nochmal sagen kurz, wer Mützenich ist.
Entschuldigung, der Fraktionschef der SPD im Bundestag. Also da war eine große auch Emotionalität in dieser Debatte, die mich auch tatsächlich abgestoßen hat, die ich übertrieben fand. Und ich glaube, bei sehr vielen Leuten im Land geht es einfach darum, dass die den Politikerinnen und Politikern sagen, löst unsere Probleme, kümmert euch um die Sachthemen. Und wie ihr das macht, ist mir eher egal.
Und also das Migrationsthema ist ja deshalb auch auf der Tagesordnung mal ganz oben angekommen, eben wegen der Anschläge in Magdeburg und dann zuletzt in Aschaffenburg. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja kein gemachtes Thema gewesen, wo Medien sagen, wir schwenken jetzt mal um oder so, sondern es gab einfach ein Ereignis, das auch alle im Grunde genommen ja auch kalt erwischt hat, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Union, dass die FDP, die ich ja besonders beobachte, einen Migrationswahlkampf machen wollten, sondern ja eigentlich eher nicht. Ein Wirtschaftswahlkampf eher. Und das hat sich durch die Tagesordnung schlichtweg einfach verändert.
Und eine Frage noch dazu, auch was Friedrich Merz angeht, weil am Ende steht er ja da, also viele haben ja auch gesagt, oh, jetzt hat er wahrscheinlich irgendwie seinen Kanzlerbonus irgendwie weggeschmissen. Aber am Ende steht er da und sagt so, pass auf, ich habe mir das Thema gesucht, meine Partei steht geschlossen hinter mir, ich laber nicht nur, sondern ich mache. Ist das das Zeichen, was dann rausgegangen ist und was die Bevölkerung auch anerkennt?
Ich glaube, was er versucht hat, ist tatsächlich das Thema nach dem Anschlag in Aschaffenburg auch zu besetzen, das nicht alleine der AfD zu überlassen. Die hat jetzt auch leicht dazugelegt in der Umfrage, aber die Union hat ja die Diskussion der letzten Woche, also die Diskussion der Bundestagswoche, weitgehend bestimmt letztendlich, würde ich sagen. Und das ist ihm, glaube ich, auch gelungen. Offenbar hat es nicht ihm geschadet. Das Einzige, wo ich Zweifel hätte, ob die Union jetzt so geschlossen ist, weil die Ministerpräsidenten, einige, Daniel Günther zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder auch Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, die machen ja schon relativ klar, dass sie jetzt auch diesen Kurs nicht so folgen. Das Zustrombegrenzungsgesetz wäre ja auch wahrscheinlich im Bundesrat nicht durchgekommen, weil eben die Unionsministerpräsidenten da nicht mitgezogen werden.
Dann schauen wir mal neben Merz auf einen anderen Politiker, der bei seinen persönlichen Werten zulegen konnte. Und das ist Christian Lindner. In der Politikerzufriedenheit hat er 6 Prozentpunkte dazu gewonnen, liegt also im Ranking der Spitzenkandidaten jetzt auf Platz 3 hinter Friedrich Merz und Robert Habeck. Martin, du bist ja am Sonntag auf dem Parteitag der Liberalen und hast die ganze Woche schon mal in die Partei hineingehört. Hast du eine Erklärung für das Abschneiden von Christian Lindner?
Ich finde es ein bisschen überraschend, das hat mich überrascht. Gleichzeitig muss man ja sehen, dass die FDP nach wie vor eben bei diesen 4% wie einbetoniert liegt, also unter der 5%-Hürde. Die FDP kann das möglicherweise schon als Hoffnungszeichen jetzt werten, dass Lindner jetzt in den Beliebtheitswerten ein bisschen nach oben geht. Ich glaube, es gibt vielleicht zwei Erklärungen. Zum einen ist er natürlich sehr präsent jetzt, weil er in sehr vielen Sendungen auftaucht. Er ist ja rhetorisch auch einfach relativ stark, muss man einfach sagen. Er wird viel plakatiert. Also die FDP macht einen Lindner-Wahlkampf. Lindner ist nach wie vor die führende Person der Partei. Und er polarisiert. Manche finden ihn ganz furchtbar, aber andere eben auch nicht. Also von daher ist das schon zu erklären. Und die FDP hat eben auch versucht, bei dem Migrationsthema, das eigentlich nicht ihr zentrales Thema war, da irgendwie gehört zu werden, mitzureden. Und vielleicht ist das auch ein bisschen durchgedrungen. Also die Haltung der FDP beim Thema Migration ist ja ganz klar, ähnlich wie die Union, dass man sagt, wir wollen wirklich auch eine Begrenzung und das auch durchsetzen.
Aber die Abstimmung im Bundestag beispielsweise, das fand ich wiederum wirklich erstaunlich. Ich saß auf der Pressetribüne, konnte auf die FDP-Leute runtergucken und war erst extrem überrascht, dass die bei jeder CDU-Rede massiv geklatscht haben. Mhm. Fanden das irgendwie alle ganz toll, dachte ich. Und dann habe ich mir im Nachhinein das Abstimmungsergebnis angeguckt und da ist ganz klar, ein Viertel der FDP-Abgeordneter hat diesem Antrag und dem Gesetzesantrag nicht zugestimmt, also hat sich nicht CDU angenähert. Und darunter ja auch so Leute wie Marco Buschmann in der FDP, der mal Justizminister war.
Generalsekretär.
Generalsekretär. Und wo man sagt, er könnte eventuell Lindner beerben, wenn der, bleibt es bei 4% für die FDP, ja wahrscheinlich zurücktreten wird.
Also das Abstimmungsergebnis war in der Tat bemerkenswert, weil das ja gezeigt hat, dass es diese große Einigkeit, Geschlossenheit in diesem Fall nicht gegeben hat. Bei Marco Buschmann muss man sagen, der war wohl wirklich krank und hat danach ja auch betont, ich hätte mit Ja gestimmt. Das ist ja ein ganz wichtiges Zeichen sozusagen, anders als andere, die ja offen gesagt haben, ich wollte da nicht mitgehen und zwar gar nicht wegen des Gesetzes oder wegen der Verschärfung in der Asylpolitik, sondern weil ich eben nicht will, dass ein Gesetz mit der AfD, mit Stimmen der AfD durchgeht. Das war der eigentliche Dissens. Und das ist natürlich ein Problem für die FDP, kurz vor der Bundestagswahl, dass auf einmal dann diese Geschlossenheit, für die die Partei ja viele Jahre stand, Lindner unangefochten, plötzlich dann in diesem Fall nicht so da war.
Aber glaubst du jetzt dadurch, dass der jetzt so ein bisschen an Popularität wieder gewonnen hat, Christian Lindner, glaubst du, dass er schafft, die Partei über die 5%-Hürde zu bringen? Oder muss er vielleicht nach der Bundestagswahl sagen, ja, tschüss,
das ist 700-Millionen-Euro-Frage natürlich für die
FDP.
Ich würde sie jetzt nicht beantworten wollen, ob ihm das gelingt oder nicht. Es ist völlig klar, wenn ihm das nicht gelingt, dann ist er, glaube ich, noch am Wahlabend. Wird er dann zurücktreten, würde ich jetzt mal von ausgehen. Wenn es gerade so reicht, ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, haben sie auch dann auch eine Mitregierungsoption, das ist, glaube ich, für die FDP ganz wichtig. Da ist ja die Hoffnung, dass es dann, wenn die FDP in den Bundestag käme, dann vielleicht für eine sogenannte Deutschlandkoalition reichen könnte, also aus Union, SPD und FDP. Lindner betont ja auch ganz stark, dass es eben letztendlich die FDP braucht, um den bürgerlichen Block, das Schwarz-Gelbe, zu stärken. Interessant ist ja jetzt der letzte Move ja von Friedrich Merz in der Frage. Aber letztendlich sagt die FDP, pass auf, wir haben hier 4, 5, 6% Wähler und die müssen wir auch einbringen können dann im Bundestag.
Genau, lass mich da noch mal einmal kurz drauf eingehen. Da gab es jetzt von Unionskanzlerkandidat Merz die Ansage, stimmt doch nicht für die FDP, 4% sind einfach immer noch zu viel für die, gibt sie lieber uns. Und Christian Lindner sagt so, nee, also 6% wäre aber eigentlich besser, weil dann wären wir ja drin und wählt uns doch, weil wir brauchen ja auch die liberalen Stimmen. Wie kommt sowas denn bei der FDP an?
Kommt natürlich nicht gut an, weil die FDP ja explizit einen schwarz-gelben Wahlkampf auch führt, weil sie sagt, das ist die Alternative, die wir eigentlich darstellen müssen den Bürgern. Auf der anderen Seite muss man eben schauen, das neue Wahlrecht führt ja auch dazu, dass es eben keine Zweitstimmenkampagnen mehr geben kann wie in der Vergangenheit, weil die Zweitstimmen jetzt eben wirklich absolut ausschlaggebend sind. In der Vergangenheit konnte man ja noch darauf hoffen, dass man sozusagen über die Erststimme jemanden, vielleicht einen CDU-Abgeordneten, dann durchbekommt und dass es dann durch die Ausgleichs- und Überhangmandate letztendlich dann auch nicht so schlimm ist, wenn man dann mit der Zweitstimme die FDP wählt als bürgerlicher Wähler. Das ist jetzt anders mit diesem Wahlrecht. Das wird sicherlich eine Rolle spielen und natürlich in der letzten Phase des Wahlkampfes versucht natürlich jede Partei die Stimmen zu maximieren schlichtweg. Das ist ja ganz klar. Die FDP umgekehrt verweist darauf, okay, passt mal auf, liebe Leute, Merz schließt ja nicht aus, dass er mit den Grünen regieren will. Und das ist ja für viele ein rotes Tuch. Und da sagt die FDP, pass auf, wir, wenn wir im Bundestag sind, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen nicht in der Bundesregierung sitzen werden. Und deshalb ist es vielleicht für viele auch ein Argument, nochmal dann noch bei der FDP die Stimme zu geben.
Die FDP hat es ja eh schwer, ne? Die hat ja eigentlich sich im Wahlkampf auf das Thema Wirtschaft konzentriert und jetzt wird seit Wochen über das Thema Migration diskutiert. Wie fatal ist das für die? Ärgern sich doch massiv, oder?
Das ist ein Riesenproblem und Christian Lindner war ja jetzt auch kürzlich im ZDF in einer Wahlsendung und da hat er auch genau auf dieses Thema reagiert.
Herr Lindner, Sie schütteln den Kopf. Ja, mir fällt nämlich auf, dass wir in Deutschland fast 3 Millionen Arbeitslose haben, 1 Million Langzeitarbeitslose, dass unser Lebensstandard in Deutschland sinkt. Wir haben eine veritable, sich zuspitzende Wirtschaftskrise und wir verwenden auf dieses Thema 10 Minuten. Und das halte ich nicht angemessen angesichts der Sorgen, die Menschen haben um ihre wirtschaftliche Entwicklung.
Das ist das Problem für die FDP. Sie wollte eben einen Wirtschaftswahlkampf machen oder will diesen Wirtschaftswahlkampf eben auch nach vorne stellen. Das Wirtschaftsthema, steigende Arbeitslosigkeit, Kaufkraftverlust durch Inflation, die ja wirklich tatsächlich auch praktisch ja jeder spürt im Grunde genommen, Sorge vor Arbeitsplatzverlust. Und das dringt im Augenblick nicht durch, weil eben durch Aschaffenburg das Migrationsthema noch voll nach vorne geschoben wurde. Interessant finde ich auch den Vergleich, wenn man das bei Infotestim mal, es gibt ja die Abfragen, was sind die wichtigsten Themen, wo die Leute eine Einschätzung abgeben sollen. Und da gibt es ja immer große Verschiebungen und zuletzt jetzt im Januar ist es eben so, dass das Thema Migration vorne liegt, 37% der Nennungen und Wirtschaft dann nur bei 34%. Im Dezember war das noch praktisch umgekehrt im Grunde genommen. Und da zeigt sich, dass eben das auch schnell sich ändern kann. So eine, ja, durch ein Ereignis dann plötzlich ein anderes Thema wieder, das immer auch da war, das Migrationsthema, glaube ich, brennt vielen tatsächlich auf den Nägeln. Aber dass es jetzt nochmal so dominierend ist, das ist für die FDP ganz klar ein Problem.
Und wenn wir jetzt nochmal bei dir persönlich auf deine letzte Arbeitswoche schauen als ARD-Hörfunk-Korrespondent, welches Thema war denn da mehr gefragt? Migration oder Wirtschaft?
Das war ganz interessant. Ich mache ja vor allem Wirtschaft. Und es gab ja neben der Migrationsdebatte im Bundestag den Debatten, die eben zu dieser großen, die Berliner Politikblase, wenn man so will, war in großer und heller Aufregung. Wir haben ja als Gradmesser bei uns im Radio ja auch immer die Abfragen, die Wünsche aus den Landesländern, also aus den ARD-Hörfunkwellen. ARD-Hörfunkwellen fragen, manche gibt es doch gar nicht. Naja, also SWR, WDR, NDR und so weiter. Die Programme, die wollen ja gerne mit Korrespondenten sprechen, dann in Berlin zu den Themen, die halt anstehen. Es gab Dutzende Anfragen zum Thema Migration. Das war sozusagen das Top-Thema. Und gleichzeitig gab es den Jahreswirtschaftsbericht, der gezeigt hat, dass eben die Rezession offenbar länger anhält als gedacht, nach Einschätzung der Bundesregierung. Arbeitslosigkeit fast wieder bei 3 Millionen. Ganz wenige Wünsche, dass man über das Thema spricht aus den Sendern. Offenbar eben war das so überwölbend, dass auch die Redaktionen halt, was weiß ich, in Hamburg oder Köln oder wo auch immer gesagt haben, Migration ist einfach das Top-Thema jetzt.
Dann blicken wir doch jetzt nochmal auf die andere Partei, die ich eingangs erwähnt habe, die eigentlich ja schon totgesagt schien, kann man ja so sagen, aber in den letzten Wochen einen Auftrieb bekommen hat. Die Rede ist von den Linken. Und da ist mir aus der letzten Woche auch noch ein Auftritt besonders in Erinnerung, nämlich der von Heidi Reicheneck am letzten Mittwoch. Hören wir mal kurz rein.
Und ich sage Ihnen, Sie haben die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht. Gemeinsam mit der FDP haben Sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht.
Eine sehr emotionale Heidi Reicheneck. Vielleicht nicht jedem bekannt. Sie ist Spitzenkandidatin für die Linken und dürfte nach ihrem Auftritt im Bundestag noch mehr Fans haben. Ist das so, Kerstin?
Ja, das glaube ich, kann man tatsächlich so sagen. Also Heidi Reicheneck, 36 Jahre, gebürtig aus Sachsen-Anhalt, allerdings war sie politisch dann in Niedersachsen tätig. Sie läuft halt jetzt mit so Swiftie-Bändern rum und ist gerade auch unter jungen weiblichen Wählerinnen unglaublich beliebt. Also diese Rede, die wir gerade gehört hatten, die hatte 29 Millionen Klicks.
Oh, krass.
Auf Instagram Millionen, auf TikTok Millionen. Man muss dazu sagen, Heidi Reicheneck macht das schon seit Jahren. Sie kommt auch aus der Jugendpolitik, aus der Familienpolitik. Und ist, glaube ich, das kann man schon sagen, irgendwie so eine auffällige Politikerin, weil sie eben sehr unkonventionell auftritt, ist tätowiert, redet wie ein freundliches Maschinengewehr, würde ich mal sagen. Und dadurch fällt sie einfach auf. Also diese Rede ging ja dann auch mit dem Satz auf die Barrikaden zu Ende. Also man hat schon das Gefühl, da ist Wumms dahinter.
So, jetzt war die Linke ja eigentlich immer unter 5%, deutlich unter 5%, und jetzt diese Wiederbelebung. Hat das nur mit ihr zu tun oder woran liegt das?
Nee, das hat nicht nur mit ihr zu tun. Also die haben ja zwei neue Spitzenkandidaten, die kennt ehrlicherweise kaum jemand. Also Heidi Reicheneck und Jan van Aken, das ist auch einer der neuen Parteivorsitzenden. Der ist 63, kommt aus Hamburg, hat aber vorher für Greenpeace und so gearbeitet. Also schon auch ein interessanter Mann irgendwie. Aber die kennt ja eigentlich keiner. Für die Linke ist momentan tatsächlich unglaublich dienlich diese Polarisierung im Wahlkampf. Dass also jetzt ganz viele, gerade auch junge Leute, sagen, nee, also das, was der Merz da mit der AfD macht, das ist mir echt zu viel. Das will ich nicht. Ich will eben eine ganz klare Brandmauer. Und ich habe das Gefühl, wenn die Linke jetzt aus dem Bundestag rausfällt, dann gibt es keine linke Oppositionsstimme mehr im Bundestag. Und das will ich nicht. Das hilft vor allem, das muss man allerdings auch sagen, bei Studierenden, also in diesem urbanen Milieu. Ob das tatsächlich reicht für dann am Ende 5%, werden wir sehen, weil es gibt natürlich ganz viele Leute in der Provinz, die irgendwie mittelalt, jung sind, die sagen, nee, mir ist das nichts, diese Politik.
Das ist ja ganz interessant beim Blick auf die letzte Bundestagswahl, gerade die Jungwähler. Es gibt eben nicht die Jungwähler, das hat es ja gezeigt, letzte Bundestagswahl, da war es so, dass FDP und Grüne praktisch gleich auf waren, und zwar führend bei den Erstwählern. Was fand ich sehr interessant, weil ja die Einstellung oder die Vorstellung besteht, junge Wähler sind prinzipiell links, sondern es gibt eben mindestens genauso viele, die da irgendwie eben nicht links sind, sondern vielleicht dann eher nach rechts oder liberal-konservativ orientiert sind. Und ich habe bei dieser Bundestagswahl tatsächlich den Eindruck, dass die FDP da weniger abgräbt, weil letztendlich das Corona-Thema auch weg ist. Das war für die ganz entscheidend, um die jungen Wähler zu gewinnen. Und dass jetzt ein Teil vielleicht zu den Linken geht, die dann vorher bei den Grünen waren, und ein anderer Teil dann viel mehr von der AfD abgegraben wird. Das glaube ich schon. Und das ist ein interessantes Phänomen bei dieser Bundestagswahl, glaube ich, wo die Erstwähler auch hingehen werden.
Also ich war letzte Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung hier in Berlin-Kreuzberg, also auch das entsprechende Milieu. Und also da war der Saal viel zu klein. Also sie mussten dann übertragen, das ist ihnen jetzt in Sachsen auch passiert und in Dresden auch passiert, dass die Leute gar nicht reinkamen mehr in die gebuchten Säle, weil das Interesse so groß ist. Und was wirklich aufgefallen ist, die Menschen waren wahnsinnig jung. Also unter 30 waren die allermeisten Leute, die da waren. Und das gibt dieser Partei momentan so einen Aufschwung. Wie gesagt, ich dämpfe da so ein bisschen auch, weil müssen wir mal gucken, ob das am Ende dann ganz Deutschland umfasst. Aber also allein nach dieser Geschichte im Bundestag, da sind an diesem Wochenende 1000 Leute innerhalb von 24 Stunden in die Linke eingetreten. Die sind jetzt bei 75.000 Mitglieder. Das hatten die seit ewigen Zeiten nicht mehr. Also da ist wirklich tatsächlich so ein neuer linker Spirit, der jetzt anscheinend einen Teil der Bevölkerung in Deutschland umfasst.
Ja, weil, also jetzt mal grob betrachtet, hat man das Gefühl, im Moment eine Anti-Merz-Bewegung eher. Können Sie denn auch inhaltlich punkten?
Naja, also Sie haben natürlich so ein paar Punkte, das besetzen nur Sie. Also ganz klar, ganz wichtig, Mindestlohn. Und da sind wir halt wieder bei diesen ganzen jungen Leuten, die zum Beispiel zum Studium in die Stadt ziehen müssen und da einfach keine Bude bekommen. Also versucht man mal hier in Berlin ein Zimmer, ein WG-Zimmer zu bekommen, da ist man bei 600 Euro oder so dabei oder mehr. Und das können sich einfach ganz viele Leute nicht leisten. Also Jan van Aken hat mir mal gesagt, er will, dass wir als Beobachtende, als Journalisten nach einer linken Veranstaltung das Wort Mietendeckel nicht mehr hören können. Und das einfach, wenn die Leute, die haben jetzt an Hunderttausenden von Haustüren geklopft, haben mit Leuten gesprochen und die Linke erzählt, da wurde ihnen immer wieder gesagt, die Preise und die Mieten, das sind die vordringlichsten Themen. Und das wollen sie jetzt besetzen. Die Linken streiten sich nicht mehr. Das muss man tatsächlich sagen. Seitdem Sarah Wagenknecht weg ist, ist da schon eher Ruhe und die zerfetzen sich nicht mehr. Und sie konzentrieren sich, und das ist, glaube ich, nicht ganz doof gewesen, auf diese Themen Mieten und Preise.
Okay, obwohl wir gerade sehr viel über Migration sprechen und Wirtschaft ja auch so ein bisschen. Aber ist das jetzt auch der Grund, warum ist denn die Linke gerade quasi aktueller, steht besser da als das BSW um Sarah Wagenknecht? Weil es immer noch verbunden wird mit, der Streithahn Sarah Wagenknecht ist weg. Was glaubst du, wie ist da deine Einschätzung?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es vielen Leuten wichtig ist, dass es eben diese klar linke Oppositionsstimme immer noch im Deutschen Bundestag geben soll. Das wird mir immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, auf linken Veranstaltung gesagt, nee, die sollen jetzt nicht wegfallen. Und in der Sache Migration hat die Linke natürlich auch eine ganz klare, und da ist sie die Einzige, eine ganz klare Gegenmeinung. Also wenn alle sagen, Migration begrenzen, Flüchtlingszahlen runterbringen, sagt die Linke, nee, das sehen wir gar nicht so. Also wir müssen einfach nur mehr Geld eben in alle staatlichen Systeme geben und dann kriegen wir das mit der Migration, mit der Zuwanderung schon hin. Und diese Stimme ist natürlich nicht mehrheitstauglich in Deutschland, aber eventuell reicht sie für 5%.
Okay. Ich glaube, beim BSW fällt eben auch auf, dass das Thema Ukraine-Krieg, Außenpolitik im Augenblick ja nicht mehr die Dominanz hat. Und Sarah Wagenknecht hat das ja anfangs extrem stark nach vorne gestellt.
Das tut sie immer noch.
Tut sie immer noch, genau. Und im Augenblick dringt das auch nicht so durch. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem fürs BSW.
Und ist es, also auch als außenstehende Beobachterin hat man das Gefühl, die Linke sind so wie wachgeküsst. Also sie waren ganz lange im Dornröschenschlaf, können selber nicht glauben, dass sie jetzt wieder quasi wiederbelebt wurden. Wir haben eben über Heidi Reicheneck gesprochen und Social Media. Welche Bedeutung hat das? Ist das ein ganz zentraler Punkt auch?
Ja, also Heidi Reicheneck hat tatsächlich schon vor Jahren da sehr viel gemacht, sehr früh war sie da aktiv und hat sich immer geärgert, dass die AfD da so gut ist und hat mir auch mal erzählt, das kann doch nicht sein, dass wir diese Plattformen, bei denen nun mal junge Leute besonders aktiv sind, dass wir diese Plattform den Rechten überlassen. Und sie ist da gut drin. Sie macht das sehr versiert, sehr authentisch, was sie da auch zeigt. Spricht auch viel über ihr Persönliches, was ihre Lieblingsmusik ist. Besetzt auch so typisch weibliche, junge Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 218. Und damit ist sie eben extrem erfolgreich. Also diese, was ich vorhin schon sagte, diese Rede im Bundestag, die war eben wahrscheinlich das Erfolgreichste, was jemals Social Media mäßig aus dem Deutschen Bundestag rauskam. Und sie ist halt im Auftreten jemand, der auffällt. Auch das ist bei Social Media natürlich dienlich. Sie ist tätowiert und diese Tattoos sind natürlich schon auffällig. Ich habe sie gerade gestern gefragt, was das alles so für Tätowierungen sind. Sie hat zum Beispiel auf ihrem linken Arm, sie nennt es den politischen Arm, was die Tätowierung angeht.
Der linke Arm auch, ne?
Genau, der linke Arm, da ist also ein großes Bild von Rosa Luxemburg, eine der Kämpferinnen für den Kommunismus, Marxismus, Führerin der Arbeiterbewegung, die ja dann noch umgebracht worden ist. Und sie hat dann da auch so Zitate von Rosa Luxemburg. Ich finde das deswegen so witzig, weil Sarah Wagenknecht, mit der Heidi Reichenegg also jetzt ganz bestimmt nicht mehr in einem politischen Club ist, die wurde ja auch immer so gesagt, sie kopiere im Äußeren Rosa Luxemburg. Und jetzt kommt Heidi Reichenegg, der neue Star der Linken, und hat dieses Rosa Luxemburg-Tattoo auf ihrem Arm. Aber Heidi Reichenegg hat mir auch erzählt, sie hat also auch noch irgendwie einen Otter am Fuß und eine Katze auf dem Oberschenkel und eine Schlange und einen Rabe. Und also sie ist auch sehr stolz auf ihre Tattoos und trägt das gerne sehr fröhlich, sehr dominant und selbstbewusst nach außen. Also eine auffällige junge Frau.
Jetzt ist nur noch die Frage, was würde Rosa Luxemburg dazu sagen? Und hat sie selber auch Tattoos gehabt?
Das kann ich
glaube nicht.
Das kann ich dir nicht beantworten.
Lasst uns noch mal zum Schluss tatsächlich so allgemein auf den Wahlkampf gucken. Wir hatten das vorhin schon erwähnt. Also es wird sehr, sehr viel über das Thema Migration gesprochen, Wirtschaft so ein bisschen. Aber welche Themen, die vielleicht auch noch wichtig sind, sind eurer Meinung nach bislang zu wenig in diesem Wahlkampf aufgetaucht?
Also ich glaube schon, dass diese Themen, die wirklich am Geldbeutel der Leute sind, dass die ein bisschen unterbelichtet werden. Also eben Wohnungsthema, das ist ja ein Problem für viele, selbst für Gutverdienende, dass sich überlegen müssen, kann ich überhaupt nach München ziehen, um eine neue Arbeitsstelle anzunehmen? Ich kriege ja überhaupt keine Wohnung, die ich bezahlen kann. Das ist ja, das liegt ziemlich brach, das Thema tatsächlich. Inflation, der Kaufkraftverlust, ein Riesenthema für viele Leute. Ich finde auch das Thema Pflege, so viele pflegebedürftige Menschen, wie wir inzwischen haben, viele Familien sind davon betroffen, spielt kaum eine Rolle. Was mir immer einfällt, ist, jeder schimpft über die Deutsche Bahn. Die Hälfte des Landes mindestens fährt regelmäßig Bahn, spielt in diesem Wahlkampf auch praktisch keine Rolle, dass die ja nun wirklich, sagen wir mal, große Probleme hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und von daher diese lebensnahen Themen kommen mir persönlich in diesem Wahlkampf echt ein bisschen zu kurz.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass das, was wir letzte Woche hier erlebt haben, diese Aufregung um das gemeinsame Abstimmen von CDU, CSU und AfD, dass das sich eben relativiert, weil die Leute sagen, mir ist wichtig, dass der Kindergarten besetzt ist, dass ich nicht ständig irgendwie eine Alternativbetreuung für meine Kinder suchen muss. Und mir ist wichtig, dass die Butter mittlerweile 2,50 kostet und ich mir das deswegen einfach nicht mehr so leisten kann. Das sind, glaube ich, die Themen und die werden im Wahlkampf, das finde ich absolut, auch bin ich mit Martin absolut einer Meinung, wirklich unterrepräsentiert.
Und habt ihr das Gefühl, dass sich das noch ändern könnte? Also wir haben ja jetzt noch so gut 2 Wochen. Das ist ja so ein guter Endspurt jetzt bis zur Bundestagswahl. Haben die Parteien da noch eine Chance, mit diesen Themen durchzukommen?
Ich glaube, die kleinen Parteien können da wirklich nur Nischen besetzen, haben auch nicht die Kraft, eine Agenda zu drehen. Das ist ja das Ding auch, wenn die Agenda nun mal auf Migration derzeit ist, aus verschiedensten Gründen, dann kann jetzt eine 5%-Partei nicht sagen, plötzlich, wir kennen ändern jetzt mal eben die Agenda, das ist ein Problem.
Das würde die Linke übrigens ja auch gar nicht wollen.
Genau, und die haben ja Themen, ja, klug besetzt, ihr Wohnungsthema zum Beispiel. FDP versucht das Thema Wirtschaft. Wirtschaft ist ja auch immer sehr abstrakt natürlich. Wenn es dann weg ist vom eigenen Geldbeutel, so Steuersystem und so weiter, da wird es für viele Leute auch dann zu schwierig. Und von daher, also ich bin gespannt, ob es da nochmal einen Themenwechsel gibt. Viel Zeit ist ja nicht mehr.
Glaubt ihr, dass ja vielleicht die TV-Duelle auch noch was bringen können, dass die nochmal so ein bisschen nachpfeffern?
Also ich habe momentan das Gefühl, dass die Leute warten darauf, dass es handfester wird für sie, dass sie den Wahlkampf auch besser verstehen, dass das eben viel zu abstrakt, viel zu schwierig ist und auch abseits der Lebenswirklichkeit von Millionen Menschen in Deutschland. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass sich da noch was ändert.
Mhm. Man hat eher so dieses Gefühl, bitte lass endlich jetzt Bundestagswahl sein und dann weitermachen.
Wobei natürlich auch die Auswirkungen der letzten Woche darauf, denn es muss ja Koalitionen geben. Und nach dem, was da jetzt passiert ist, nach dem, was auch die SPD da gesagt und ich glaube auch davon überzeugt ist, dass das eben gar nicht ging, was die Union da gemacht hat, die müssen ja am Ende, gucken wir uns die Zahlen an, wahrscheinlich zusammen regieren. Und das hat die ganze Geschichte tatsächlich eher schwieriger gemacht. Mhm.
Ja, also ich glaube, im Berlin-Code werden wir vor und nach der Bundestagswahl eine Menge zu erzählen haben. Das ist, so viel ist schon mal sicher. Wir haben euch ja in der letzten Folge auch aufgefordert, uns gerne Fragen zu schicken, wenn ihr welche habt. Das könnt ihr entweder per Mail machen an berlincode@ard.de oder per Sprachnachricht an WhatsApp 030 22 88 22 88. Und gleich kommen wir zu einer Frage von Max aus Lübeck, die sich um den Spitzenkandidaten der Grünen dreht. Vorher habe ich aber noch einen Tipp für euch. Denn viele Menschen sind sich ja noch unsicher, was sie wählen sollen. Und wir haben da eine kleine Empfehlung für euch. Der News-Podcast 630 trifft die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der großen Parteien. Und zwar auf einen Döner in der Mittagspause. Und die Hosts von 630 nehmen da die Fragen aus der Community mit. Zum Beispiel, wie sollten wir als Deutschland uns verhalten in Sachen Ukraine oder Nahost? Und wie sollen wir jetzt in der Wirtschaftskrise, wie soll man sich da eigentlich noch was leisten können? Alle Interviews aus der Reihe auf einen Döner mit findet ihr im Feed von 630, dem News-Podcast. So, und jetzt zu euren Fragen. Max aus Lübeck hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und er hat folgende Frage.
Gibt es rein rechnerisch irgendein Szenario, in dem Robert Habeck tatsächlich neuer Bundeskanzler wird? Vielen Dank.
Oh, das wird schwierig.
Das ist jetzt das Orakel von Berlin-Code.
Also rein rechnerisch ist natürlich mal alles möglich, aber da müsste es jetzt sehr, sehr große Verschiebungen geben. Mir fehlt dafür echt die Fantasie. Im Grunde müssten die Grünen ja eigentlich auf Platz 1 liegen, dann in einer wie auch immer gearteten Koalition, und davon sind sie weit entfernt. Ich glaube, Habeck leidet unter diesem Migrationsthema auch, weil die Grünen da außerhalb ihrer Kernklientel da auf keine Zustimmung stoßen mit ihrem Kurs. Habeck wollte weiter ausgreifen in die bürgerliche Mitte hinein, die Merkel-Wähler gewinnen. Das scheint ja nicht zu gelingen offensichtlich, von daher sehe ich da wenig Aussichten.
Also es gäbe rein rechnerisch die Möglichkeit, wenn Grüne und SPD mit der Linken mehr bekommen als die CDU. Die CDU dabei bleibt, mit der AfD nicht zusammenzugehen, aber wir merken schon, also das ist wirklich hätte, Fahrradkette. Ich glaube, Robert Habeck wird nicht der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Max, ich hoffe, du bist zufrieden mit dieser Antwort, aber es ist so, wie es ist. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Kerstin Palzer, Martin Pulanski, für euer Kommen und für eure Aussichten hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, her damit, und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.